Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, durch das du in Klarheit zu uns sprichst, um uns zu lenken und zu leiten in unserem Leben, denn du möchtest, dass unser Leben gelingt. Ich danke dir, dass du auch heute Morgen hier unter uns bist und zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, Herr, dass du uns offene Ohren schenkst, die hören, einen wachen Geist, der versteht und dann auch die Bereitschaft und die Kraft, das zu leben, was du uns sagst. Amen. Wenn man aus dem Urlaub kommt, was könnte es da für ein besseres Thema geben als das Thema Zufriedenheit? Ich möchte heute über Zufriedenheit predigen und das Thema ist das Geheimnis echter Zufriedenheit. Und ich gebe zu, dass dieser Titel etwas großspurig klingt, als hätte ich jetzt das Rezept für echte Zufriedenheit in deinem Leben. Dann könnte ich mich wahrscheinlich zur Ruhe setzen, wenn es das Rezept wäre, das so allgemeingültig für alle gilt. Ich würde Lebensberater werden und allen Menschen erklären, so wirst du zufrieden. Das wünschen wir uns doch, Zufriedenheit. Ich stehe aber jetzt nicht als der große Lebensberater vor euch, der endlich das große Geheimnis der Zufriedenheit gelüftet hat. Im Gegenteil, letztlich war es mein eigenes Suchen und Fragen, das mich zu dieser Predigt geführt hat. Das Schöne am Urlaub ist ja, man wechselt den Ort und ist einfach mal weg von zu Hause und kann so die ganzen Sorgen und Probleme des Alltags einfach mal zur Seite schieben, hinter sich lassen und der Ortswechsel schenkt dir eine ganz neue Perspektive. Und so war es auch bei mir. Das Internet blieb aus, war schlecht auf dem Campingplatz, also blieb das Handy aus und all das, was zu Hause so Stressperlen auf meine Stirn treibt, war einfach ausgeblendet. Aber nach 2 Wochen fuhren wir dann wieder nach Hause. Das Handy ging wieder an. Das Erste, was ich dann geguckt habe, ich war so klug, mal zu gucken, wie haben sich denn die Ölpreise entwickelt, weil der Winter muss ja warm werden im Haus. Dann habe ich den Renovierungsstau im Haus gesehen. Alles ist teurer, ging einkaufen und habe dann gemerkt, dass das, was ich brauchte, aktuell nicht verfügbar ist. Die To-Do-Liste im Kopf wurde immer größer, mir fiel auf, was ich vorm Urlaub nicht geschafft habe und eigentlich hätte dringend vorher erledigen sollen. Und so war alles wieder da, die Sorgen, der Stress, der Ärger, die Unzufriedenheit. Und da war so die Frage, muss ich jetzt also wieder auf den nächsten Urlaub warten, um Zufriedenheit zu finden? Herbstferien, etwa 2,5 Monate. Ich könnte die Tage zählen, aber ich dachte mir, nein, das kann doch nicht der Weg sein. Die Frage ist doch, wie kann ich nachhaltig auch im Alltag, auch wenn die Umstände um uns herum gerade nicht optimal zu sein scheinen und auch nicht optimal sind, wie kann ich da zufrieden sein? Das war eine persönliche Frage. Mir fiel meine letzte Predigt wieder ein, so auch in Vorbereitung auf diesen Sonntag und da habe ich ja über das Glücksprinzip Gottes gepredigt. Das Glücksprinzip in der Bergpredigt, nämlich die Seligpreisung. Und dann habe ich gedacht, ich lese einfach mal in der Bergpredigt weiter und stieß dann eben auf diese bekannten Verse in Kapitel 6. Und dachte mir, eigentlich ist das die simple Antwort. Die große Perspektive bei Jesus und auch in der Bergpredigt ist das Reich Gottes. Das haben wir auch in der letzten Predigt entdeckt. Das war das große Thema Gottes, das große Thema Jesu. Als er anfing zu predigen und zu wirken, hieß es, von da an begann er zu predigen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist sein großes Thema. Kehrt um zu Gott, denn das Reich Gottes kommt. Und das ist euer Ziel, das ist euer Weg, das ist eure Antwort, das Reich Gottes. Und die ganzen Gleichnisse, die dann kommen, auch die Bergpredigt, sind aus der Perspektive des Reiches Gottes zu verstehen. Ich habe gesagt, das Reich Gottes ist letztlich der Ort, an dem sich der Shalom Gottes, der Friede Gottes im vollen Maße auswirkt. Und der Friede Gottes ist nicht einfach nur, es herrscht kein Krieg und ich wiege mich irgendwie in Sicherheit, sondern der Friede Gottes ist etwas, was mich in meinem tiefsten Inneren zufrieden macht. Und es umfasst mein ganzes Leben. Wo der Friede Gottes ist, da ist kein Hunger, da ist kein Durst, da ist kein Schmerz, da ist kein Leid, da ist keine Depression, da ist keine Traurigkeit, da ist kein Tod. Das ist das, wie die Offenbarung ja endet, wo es dann heißt, und am Ende wird Gott alle Tränen abwischen. Es wird kein Schmerz mehr sein, kein Leid wird mehr sein, kein Tod wird mehr sein. Gott wird wohnen bei den Menschen. Das ist die Perspektive, in der wir Christen leben. Das ist die Hoffnung, auf die wir hinarbeiten, dass wir das Reich Gottes, also den Frieden Gottes, endlich im vollen Maße erleben. Denn das wissen wir auch und erleben wir tagtäglich, dass hier in dieser Welt der Friede Gottes noch nicht in vollen Zügen erlebbar ist. Jeder Mensch ist leidgeplagt, der eine mehr, der andere weniger. Jeder Mensch kennt Unzufriedenheit, kennt Unsicherheit, kennt Schmerz. Aber das Schöne ist, dass Jesus auch sagt, das Reich Gottes ist jetzt schon da. Und das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das eingepflanzt wird und wächst und sich ausbreitet, schon jetzt. Das heißt, schon jetzt darf dieser Friede Gottes, den das Reich Gottes bedeutet, erlebbar und erfahrbar werden und uns erfüllen. Inmitten der Umstände dieser Welt. Also auch echte Zufriedenheit hat direkt mit dem Reich Gottes zu tun. Und wenn wir den Bibeltext angucken, dann begegnen uns in diesem Bibeltext drei indirekte Fragen, die ganz zentral sind, die uns helfen können, echte Zufriedenheit zu finden. Und diese drei Fragen, die lauten: Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Und wer ist dein Herr? Wo ist dein Schatz? Wo ist dein Herz? Und wer ist dein Herr? Die erste Frage ist: Wo ist dein Schatz? Jesus sagt in Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen, sondern sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Keine Schätze auf Erden. Das ist sehr allgemein gehalten. Ja, man könnte fragen, okay, Jesus, was sind denn die Schätze auf der Erde? Sehr interessant, immer wieder begegnen einem ja auch am Strand so die Schatzsucher, die so mit diesem Gerät dann da rumlaufen und tatsächlich buchstäblich Schätze suchen und manchmal vielleicht auch welche finden. Sagt Jesus, nein, wir sollen keine Schatzsucher werden. Es ist verboten, sich so seine Briefmarkensammlung zu Hause aufzubauen. Muss man das alles verkaufen, wenn man Christ geworden ist? Nein, darum geht es nicht. Jesus sagt nicht mal, du darfst nicht reich werden. Es geht aber um die Frage, was ist dir wirklich wertvoll? Wofür lebst du und arbeitest du eigentlich? Was ist dir wichtig? Was macht dich eigentlich reich? Und diese Frage wird von Menschen ganz unterschiedlich beantwortet und auch wir würden die Fragen vielleicht unterschiedlich beantworten. Klar, der fromme Mensch in uns sagt sofort, Jesus ist mein Schatz. Würden wir wahrscheinlich alle so sagen, wenn ich so in die Runde fragen würde, aber was ist dein geheimer Schatz? Für manche ist es Geld, ist es Reichtum, ist es Besitz, das große Haus. Für manche ist es die Gemeinschaft, die Familie, die vielen Freunde, die Facebook-Likes, die Instagram-Abonnenten. Für andere ist es ihr Aussehen, ihre Sportlichkeit, ihre Gesundheit. Da gibt es ja so viele Beispiele für weltliche Schätze. Und es ist dann schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man in seine Schätze investiert. In sein Reichtum, in seine Gesundheit, in seine Sportlichkeit, in diese Dinge. Und es ist deswegen spannend, das zu sehen, wie viel Zeit wir in diese Schätze investieren, weil Jesus ja völlig recht hat. Alle diese Schätze haben gemein, dass sie vergänglich sind. Nicht einer der weltlichen Schätze hat Bestand. Alle diese Schätze werden vergehen. Und ich glaube, weil wir diese Wahrheit kennen, dass letztlich keiner unserer Schätze Bestand hat, sind, glaube ich, auch unsere irdischen Schätze ein großer Grund für unsere Unzufriedenheit. Weil unsere Schätze vergänglich sind, also nicht sicher, weil wir sie nicht sicher halten können, sind diese Schätze auch irgendwie mit Unsicherheit und Angst verbunden. Weil wir spüren, diese Schätze könnten wir auch verlieren. Und weil sie nicht wirklich zufrieden machen, wollen wir immer mehr davon. Es gibt im Lukas-Evangelium Kapitel 12 ein sehr deutliches Gleichnis von Jesus dazu. Da heißt es ab Vers 16, und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Das ist ja manchmal so der Trugschluss. Ich werde zufrieden, wenn ich mir einen großen Sicherheitsvorrat aufgebaut habe. Wäre das nicht schön, wenn man jetzt schon wüsste, mein Bankkonto ist so voll, dass ich die gestiegenen Heizkosten und die gestiegene Inflation, den teuren Benzin nicht nur heute, sondern auch in Zukunft, über den Winter hinweg, auch in den nächsten Jahren sicher bewältigen könnte. Wenn ich wüsste, dass wenn die Inflation jetzt noch mehr explodieren würde, ich trotzdem genug hätte, wäre das nicht schön? Klar wäre das schön. Vielleicht würde mir das auch Zufriedenheit geben, aber es ist nicht die Zufriedenheit, die Bestand hat. Matthäus 6, Vers 20 heißt es, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Jesus richtet unseren Blick auf den Himmel, auf das Himmelreich, auf das Reich Gottes. Das Himmelreich ist das Zentrum, es ist das, worum es geht. Es ist ewig, es ist unvergänglich, wunderbar, unvergleichlich. Das ist unser Ziel, dort gehören wir hin, in die ewige Gemeinschaft Gottes, in diese echte, ungetrübte, unvergängliche, wunderbare Gegenwart Gottes. Das soll unser Schatz sein, unser Ziel sein. Das soll uns wirklich wichtig sein. Und es ist schon, auch wenn man das noch nicht ganz so greifen kann, schon logisch. Wenn Schätze das sind, wo ich Zufriedenheit erlangen möchte, dann sind es doch die Schätze, die ewig Bestand haben, aber mir trotzdem gehören die Schätze, die mir Sicherheit und Zufriedenheit geben. Aber was heißt es nun, Schätze im Himmel zu sammeln? Manchmal herrscht das Missverständnis, dass es darum geht, sich Punkte zu sammeln bei Gott. Dass Gott so eine Punkteliste hat, so, und wenn du dann 5 Sternchen hast, dann bekommt man eine Belohnung. Das ist ja so ein pädagogisches Prinzip, um seine Kinder zu erziehen. Es gibt so Sternchen am Tag und bei einer bestimmten Anzahl von Sternchen bekommt man irgendwas. Aber Jesus verteilt, glaube ich, nicht diese Sternchen. Es würde auch irgendwie im Widerspruch zum Evangelium stehen, wo es heißt, nicht aus eigener Leistung bist du gerettet, sondern es ist allein Gnade Gottes. Aber wenn unser Schatz im Himmel ist, dann hat das Einfluss auf unser Leben im Hier und Jetzt. Dann hat das Einfluss auf den Umgang mit dem, was wir besitzen. Wenn unser Schatz die ewige Gemeinschaft mit Gott ist, dann werden uns auch seine Maßstäbe, sein Wille, seine Liebe in tieferer Weise wichtig. Und Schätze im Himmel sammeln heißt nichts anderes, als in das Reich Gottes zu investieren. In das Reich Gottes zu investieren, da meine Energie reinzulegen. Und sich das mal vor Augen zu malen, was das Reich Gottes ist. Ich habe es ein bisschen beschrieben, wir werden in den nächsten Sonntagen immer mal wieder auch vom Reich Gottes hören, weil es so wichtig ist. Und wenn man sich dann bewusst macht, dass dieses Reich schon jetzt entsteht, dadurch, dass Menschen bereit sind, sich von Gott leiten und senden zu lassen und verändern zu lassen und so die Welt zu prägen, wenn man sich dann deutlich macht, es ist möglich, dass auch jetzt schon Menschen erfüllt werden mit dem Frieden Gottes, dann kriegen wir vielleicht auch einen Eindruck davon, was ein wirklich lohnendes Investment ist. Eine Investition ins Reich Gottes. Schätze im Himmel sammeln bedeutet, sich mit allem, was ich habe, für die Ziele Gottes einzusetzen. Das Ziel Gottes ist, dass das Reich Gottes in dieser Welt zunimmt, indem Menschen erkennen, dass Jesus Christus ihr Retter ist, sie mit Jesus Christus versöhnt werden und dadurch Frieden erlangen. Jesus sagt dann, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist die zweite Frage, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Das gibt einen ganz großen Aufschluss darüber, wo dein Schatz ist. Hängt dein Herz an weltlichen Dingen oder ist dein Herz auf Gott gerichtet? Das ist letztlich die Frage. Nur wenn dein Herz bei Gott ist, wirst du auch Schätze im Himmel sammeln können. Nur wenn dein Herz Gott gehört, werden dir die Ziele Gottes wichtig sein. Am Beispiel des Auges macht Jesus diese Tatsache deutlich. Da heißt es, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Ganz einfaches Bild. Unser Auge ist ein Organ, das Licht aufnimmt. Und dieses Licht, das das Auge aufnimmt, hat ganz große Auswirkungen auf unseren ganzen Körper. Durch das Licht werden die Dinge um uns herum sichtbar und dadurch, dass es sichtbar wird, bekommt unser ganzer Körper Orientierung. Die Augen geben unserem ganzen Körper Richtung und Orientierung. Meine Blickrichtung richtet den ganzen Körper aus. Wenn du immer nach rechts guckst, wirst du irgendwann merken, wie du ganz automatisch nach rechts gehst. Und das Erste, was man, wenn man Motorradführerschein macht, lernt, ist, dass wenn man in eine Kurve fährt, nicht vor sich ängstlich auf die Straße guckt, sondern auf das Ende der Kurve. Wenn du auf das Ende der Kurve guckst, dann wirst du fast automatisch das Ende der Kurve auch erreichen. Meine Blickrichtung richtet meinen ganzen Körper aus. Der Körper bewegt sich in die Richtung, in die ich gucke. Und genauso verhält sich das mit dem Auge deines Herzens. Das Trachten unseres Herzens wird mich als Person prägen und beeinflussen. Deswegen ist es eine ganz zentrale Frage auch für deine Zufriedenheit. Mit welchen Wünschen und Träumen beschäftigst du dich eigentlich? Wonach sehnst du dich in deinem Tiefsten? Wo steckst du dein Herzblut rein? Hier sehen wir schon, dass das, wonach sich unser Herz sehnt, auch uns als Person, unser Denken, unser Reden, unser Handeln beeinflussen wird. Denn Herzblut steckst du ja nur in die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Da steckst du Kraft, Energie und Ressourcen rein. Aber dann heißt es in Vers 23, wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Wenn sich dein Herz auf die vergänglichen Dinge dieser Welt richtet, dann würde ich das langfristig nicht zufrieden machen. Während meines Urlaubs erreichte die Summe des Euro-Jackpots 120 Millionen Euro, habe ich gesehen. Und diese 120 Millionen Euro, die blieben irgendwie bei mir hängen. Und ich merkte, wie ich bei dieser Summe anfing zu träumen. Fromm wie ich bin, habe ich natürlich einen Großteil des Geldes reserviert für wohltätige Zwecke. Ist ja klar. Das ist ja auch, wenn man betet, ne? Gott schenkt mir einen Lottogewinn, betet man. Ich mache auch viele gute Dinge damit. Es blieb aber noch genügend Geld für ein glückliches und zufriedenes Leben. All die Sorgen um Ölpreise, Renovierungsstau, alles wäre passé. Ja, auch so die Dinge, die man gerne hätte, nicht unbedingt braucht, aber die das Leben schöner machen würden, könnte ich mir leisten. Vielleicht ein Flugzeug oder eine Yacht oder so. Und während ich so dachte, war es plötzlich so, als würde der Heilige Geist ein Gespräch mit mir anfangen. Denn plötzlich ploppten so Fragen in mir auf. Die erste Frage, die kam, war, glaubst du wirklich, dass so viel Geld deine Familie positiv verändern wird? Glaubst du wirklich, dass so viel Geld ein Gewinn für deine Ehe wäre? Bist du sicher, dass so viel Geld dir wirklich Zufriedenheit beschert? Und das waren richtige Augenöffner-Fragen. Ich dachte so drüber nach und je ehrlicher ich drüber nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, dass die Antwort nur Nein darauf sein kann. Ich wurde mir sogar sicher, dass das Geld eher entzweit als zusammenbringt. Ich wurde mir bewusst, dass so viel Geld eine Gefährdung sein kann für meine Ehe. Ich habe darüber nachgedacht, was ist denn, wenn ich jetzt mir so ein richtig schönes, luxuriöses Leben aufbaue und dann werde ich alt und gucke zurück und sage dann, ja, in all diesem Luxus hatte ich ein wirklich schönes Leben. Ich habe gemerkt, nein. Ich würde am Anfang denken, was hat mir der Luxus jetzt gebracht? Ich bin mir sicher, egal wie reich oder wie arm wir sind, unsere Unzufriedenheit wird zunehmen, je mehr wir unser Herz auf vergängliche Dinge richten. Und umgekehrt, unsere Zufriedenheit wird zunehmen, je mehr wir unser Herz auf Gott richten. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn unser Herz auf Gott gerichtet ist, dann strahlt sein Licht in uns hinein, wird uns prägen, unsere Persönlichkeit verändern, unser Denken und Handeln verändern. Uns wird wichtig, was ihm wichtig ist. Wir beginnen zu lieben, was er liebt und wir lernen zu reden und zu handeln, wie er es möchte. Es gibt ja diese Redewendung, ich sehe das alles jetzt in einem ganz neuen Licht. Das ist eine wichtige Frage, in welchem Licht siehst du dein Leben? Siehst du dein Leben im Licht Gottes, der dir sagt, in Jesus Christus habe ich dir alles geschenkt, was wertvoll und wichtig ist? Siehst du dein Leben im Licht Jesu, der dir sagt, ich bin gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben? Siehst du es im Licht Gottes, der dir versprochen hat, dich mit allem zu versorgen, was du zum Leben brauchst? Siehst du es im Licht Jesu, der dir gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Oder siehst du dein Leben im Licht vergänglicher Schätze dieser Welt, die dir sagen, was du hast, ist nicht genug. Was du hast, ist nicht sicher. Du brauchst noch mehr. Jesus sagt uns in Matthäus 6, in den Versen 31 bis 33, darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Letztlich sagt Jesus hier, richte dein Herz ganz auf Gott. Und das ist eine tägliche Entscheidung, glaube ich. Die tägliche Entscheidung, ich will Gott suchen. Ich will ihn lieben. Ich will für ihn leben. Ich will mich an die Werte Gottes halten und nach seinen Werten leben. In diesem Wort Wert steckt ja auch dieses, es ist mir wertvoll. Da ist etwas, das ist mir wirklich wertvoll. Das ist mein Schatz. Nach den Ferien werden wir eine Bibelstundenreihe beginnen zum Thema, was sind eigentlich unsere Werte? Also unsere Werte als Gemeinde. Welche Werte hat Gott uns gegeben? Und sicherlich könnten wir so einiges zusammentragen, aber mir geht es um die Kernwerte. Das, wo wir sagen können, ja, das stimmen wir uns überein, das ist uns gemeinsam wirklich wichtig, daran hängen wir unser Herz und da geben wir unsere Energie rein, unsere Ressourcen rein, alles, was wir haben, danach trachten wir und wir wünschen uns, dass diese Werte unter uns Realität werden. Und das ist eine ganz zentrale Reihe, die letztendlich die ganze Gemeinde betrifft und es wäre großartig, wenn es dann mittwochsabends genauso voll ist wie sonntagsmorgens hier. Also ein Kurs nicht nur für mich, sondern auch für dich. Diese Entscheidung, zu sagen, ich will mein Herz an Gott hängen, ist so wichtig und das klärt sich in der dritten Frage, nämlich der Frage, wer ist dein Herr? In Vers 24 sagt Jesus nämlich, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem anderen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, dieser Götze, der für irdischen Reichtum steht. Und damit ist nicht nur Geld gemeint, damit sind letztlich alle Schätze gemeint, die dir wichtiger sind als das Reich Gottes. Und diese letzte Frage ist letztlich die Zuspitzung des ganzen Themas. Wer ist dein Herr? Das heißt, wer bestimmt eigentlich, wer dein Schatz ist? Auf wen richtest du dein Herz? Wer bestimmt, was dich reich macht? Von wem hängt denn dein persönlicher Reichtum ab? Von wem machst du dich abhängig? Vom Mammon? Den Schätzen dieser Welt? Oder von Gott? Kennt das Gleichnis vom reichen Jüngling, der alles tut, um gerecht zu sein. Er hält die Gebote und er sagt, ich will dir nachfolgen, Jesus. Und er zählt dann auf, dass er das alles macht, was letztlich ein guter Christ tut. Aber dann sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast, deinen ganzen Besitz. Und dann wurde der junge Mann sehr traurig, liest man, denn so hieß es, er war sehr reich. Wie schwer werden es Reiche haben, in das Reich Gottes einzugehen, heißt es dann. Und in dieser Geschichte haben so manche ihre Probleme. Und dass ein guter, treuer Mann, der Gott dient, der Gebote hält, der letztendlich nichts anderes möchte, als ins Reich Gottes einzugehen und dann diese harte Forderung, verkauf alles, dann darfst du ins Reich Gottes. Wenn Gott das uns so sagen würde, oder würden wir wahrscheinlich auch zittern. Aber Jesus zeigt uns hier, worum es wirklich geht. Er sagt nicht, du darfst nicht reich sein, sondern er erklärt dir, wo dein Schatz sein soll. Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und Jesus sagt dir, folge mir nach. Und wenn du wirklich ernsthaft Jesus nachfolgen willst, dann wirst du merken, dass es dich alles kostet. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, so sagt es Jesus. Wir müssen nicht unseren Wohlstand aufgeben, um Gott in unserem Leben Herr sein zu lassen. Aber wenn Jesus der Herr in unserem Leben ist, dann verändert sich der Umgang mit dem, was er uns gegeben hat. Und es ist so gut, Gott Herr sein zu lassen. Denn das beschreibt uns ja Jesus. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Dann sollen wir die Vögel ansehen und die Blumen, wie Gott sie versorgt und ihnen alles gibt. Und dann heißt es nur, wie viel mehr wird Gott uns geben, das, was wir brauchen? Dann geht es ums Sorgen machen. Ja, und die Frage, wie viel Lebenszeit konnten wir denn durch unsere Sorgen oben ranhängen? Und am Ende muss man sagen, nichts. Sorgt euch nicht. Wer von euch kann durch seine Sorgen nur eine einzige Elle zu seiner Lebenslänge hinzuziehen? Wir sollen uns um das sorgen, was heute ansteht, im Vertrauen auf Gott und darauf vertrauen, dass er mir heute das gibt, was ich brauche. Und morgen darf ich wieder hoffen und vertrauen und übermorgen wieder. Klar, ich kann jetzt ängstlich auf den Winter gucken und überlegen, okay, wird meine Wohnung heiß? Werde ich warm oder werde ich frieren? Aber ich kann auch sagen, heute habe ich, was ich brauche. Und Gott hat mir zugesagt, dass ich es auch morgen haben werde. Es lohnt sich, Gott Herr sein zu lassen, weil Gott an unserer Seite ist und uns nicht allein lässt und er ist derjenige, der uns schon längst alles geschenkt hat. Was ist also das Geheimnis echter Zufriedenheit? Lass Gott Herr sein in deinem Leben. Richte dein Herz auf ihn und sein Reich.